Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie »Wer gibt, gewinnt« leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Podcasts »Wer gibt, gewinnt«. Wir haben heute eine Premiere. Liebe Zuhörer, erstmalig eine Journalistin, eine Redakteurin der Zeitung Die Presse. Die Miriam Maritz haben wir heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Es ist mir eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Und ich habe gerade gesagt, ich habe ein bisschen einen Bammel, weil normalerweise fragt der Journalist und ich darf antworten. Jetzt ist es mir umgekehrt. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Liebe Miriam, herzlich willkommen bei uns beim Podcast »Wer gibt, gewinnt«.
Danke, lieber Michael. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du Miriam, ich habe gleich die erste Frage. Du bist freie Journalistin, habe ich das richtig, gecheckt?
Nein, ich bin schon Redakteurin. Ich habe als freie Mitarbeiterin angefangen vor 15 Jahren circa bei der Presse, war davor auch in Graz bei der Kleinen Zeitung als freie Mitarbeiterin, eben so neben dem Studium damals noch, bin aber mittlerweile seit 10 Jahren oder über 10 Jahren Redakteurin, also angestellte Redakteurin bei der
Presse. Das ist eine spannende Frage, wo das aber nicht gecheckt, als außenstehender freier Journalist versus angestellter Journalist. Warum ist es ein zeitungsspezifisches Thema?
Nein, es gibt es auch in anderen Medien. Der freie Journalist ist eben jemand, der sozusagen nicht im Angestelltenverhältnis zu einem Medium ist, sondern es auch anderen Medien anbieten kann. Und eben nach Zeilenhonorar, das ist alles festgelegt, wie viel man da bekommt, bezahlt wird, während ein Redakteur, eine Redakteurin halt so fix angestellt ist und für dieses eine Medium arbeitet.
Jetzt verstehe ich den Unterschied. Das heißt, man beginnt immer als freier Journalist bei einer Zeitung?
Sehr oft, ja.
Okay. Was hat dich bewogen, Journalistin zu werden? Was war dein Antrieb?
War das gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich Englisch- und Französisch-Professorin, also Lehrerin werden an einer Schule und wollte es auch inskribieren. Und dann bin ich in Graz an der Uni gestanden und habe so die Studienrichtungen durchgeschaut. Und da gab es damals ein ganz neues Studium, das hieß Bühne, Film und andere Medien. Da habe ich mir gedacht, das klingt irgendwie spannend, das mache ich noch dazu. Und das hat sich dann herausgestellt, vor allem die anderen Medien, also Zeitung, Fernsehen, Radio, wo man dann noch ein bisschen eben so Praktika macht während dem Studium, dass mir das eigentlich gut gefällt. Und ich habe dann irgendwie sehr schnell die Möglichkeit bekommen, bei der Kleinen Zeitung als freie Journalistin anzufangen. Und das hat irrsinnig Spaß gemacht. Das habe ich dann eigentlich während des ganzen Studiums auch weitergemacht und war dazwischen dann noch ein Jahr in Amerika fürs Studium, Postgraduate. Aber bin dann nach meiner Rückkehr zur Presse gekommen und über die Lehrredaktion. Also die Presse bildet ja in normalen Nicht-Corona-Zeiten fast jedes Jahr einige Journalisten dann auch aus mit einer eigenen Lehrredaktion. Bin dann über die Lehrredaktion zur Presse gekommen nach Wien und dann auch Gott sei Dank geblieben.
Wenn du jetzt zurückschaust, du machst das doch schon seit einigen Jahren, war es die richtige Entscheidung?
Voll, absolut, ja.
Das heißt, was begeistert dich jeden Tag an deinem Job?
Es ist irrsinnig, also man lernt wahnsinnig viel jeden Tag dazu, man lernt irrsinnig viele Leute, neue Leute kennen, neue Themen. Wir haben einen sehr starken Fokus in der Chronik auf Wien und auf dem Wiener Stadtleben und da tut sich, wenn wir jetzt das letzte Jahr ausklammern, obwohl sich da ja auch erstaunlich viel getan hat, finde ich, für ein Corona-Jahr und irrsinnig viel Potenzial da war für kreative Dinge. Aber da tut sich ja irrsinnig viel, also von Grätzl-Initiativen über coole neue Lokale, die eröffnen, Unternehmer, die sich was überlegen, Begegnungszonen, die geplant und eröffnet werden. Also da gibt es einfach wirklich sehr, sehr viel und es ist ein sehr breites Feld. Also ich mache eigentlich nicht jeden Tag dasselbe. Ja? Also es sind immer neue Themen, mit denen ich mich befasse. Wo ich rein recherchiere und mit Experten spreche. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Es wird wirklich nie Fahrt. Ja.
Hast du deine Zeit die letzten paar Jahre Revue passieren lassen? Was waren so richtig die Highlights, wo du sagst, das war so geil, dass ich da dabei war, dass ich berichten habe dürfen? Ich sag, das fällt mir sofort ein. Das waren so die Highlights.
Naja, irgendwie, ich muss sagen, das letzte Jahr hat irgendwie alles, was davor war, ein bisschen überdeckt, ja, weil das halt schon noch ein Kraftakt war und eine ganz neue Herausforderung. Ich finde es ganz toll, wenn man Dinge als Journalistin dann mitbegleitet, manchmal über Jahre. Ja? Also zum Beispiel die Begehung zu der Neubaugasse, die letztes Jahr eröffnet worden ist, das ist ja da wieder seit Jahren, wurde darüber diskutiert, gestritten, Widerstand geleistet, neu verhandelt, geplant, verschoben und dann ist sie letztes Jahr tatsächlich eröffnet worden. Und wenn man da so einfach jahrelang dabei ist und sich dann halt auch wirklich schon auskennt und weiß, also das ist einfach sehr, sehr spannend. Und ich komme wirklich, man kommt das also als Chronikredakteurin irrsinnig herum, also vom Gastronomen, der im Lockdown für Obdachlose gratis gekocht hat, bis ein Besuch im Tiefspeicher vom Naturhistorischen Museum, wo die ihre Schätze lagern. Also irrsinnig breit, ja, irrsinnig spannend.
Im Tiefspeicher des
Naturhistorischen Museums? Ja, die haben unter dem Museum einen, ich glaube, 30 Meter, ich weiß nicht mehr genau, geht es da runter und da haben sie ihre ganzen Dinge, die sie eigentlich für die Wissenschaft brauchen. Und das, was wir als Besucher im Museum sehen, sind, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht total irre, 2% von der Sammlung oder so. Ja. Also der allermeiste Teil, die kriegen die Besucher gar nicht zu sehen.
Sehr cool. Ich meine, ich kriege den Eindruck, dass es hilft, als Journalistin neugierig zu sein.
Ja, voll. Ich glaube, das muss man auch immer bleiben. Aber das sind eigentlich alle. Also es ist einfach wirklich spannend, sich in Themen reinzuknien, wo man sich dann halt auch vielleicht damit überhaupt noch nicht befasst hat davor und sich dann plötzlich dafür interessiert. Und es kommt eigentlich immer was Spannendes raus. Ja.
Das heißt, neugierig sein, das Erste, und das Zweite ist, sich schnell in unterschiedliche
Sich schnell reinarbeiten, ja. Also natürlich muss man manchmal muss man halt an einem Tag für den nächsten schnell was recherchieren und rausfinden. Also man kann sich da natürlich jetzt nicht ewig weit reinknien oft. Aber man muss halt auch sehr, sehr flexibel sein. Also es kann natürlich passieren, dass alles, was man gerade geschrieben hat, um 16.30 Uhr umgeschmissen wird, weil irgendwas passiert in der Stadt und wir die ganze Zeitung neu planen müssen. Oder auch in der Welt, ne? Und dann alles umplanen. Also das muss man sein. Hält aber natürlich auch irgendwie, also so in eine Routine kommt man halt nicht wirklich.
Das heißt, 16.30 Uhr ist das Thema, wo die Geschichten fertig sein müssen jeden Tag?
Ein bisschen später, aber ich habe jetzt einfach ein Beispiel gebracht, wo es dann schon sehr stressig ist, weil um 16.30 Uhr ist dann schon, also ist die Zeitung im Normalfall komplett geplant und jeder weiß, wo er was wie schreiben muss. Und wenn dann eine Meldung kommt, es sind ja meistens leider negative Meldungen, die dann so reinbrechen, dann wird alles natürlich umgeplant und umgespiegelt. Also normalerweise muss bis spätestens um 18 Uhr geht eigentlich unsere letzte Seite in die Druckerei für die erste Ausgabe. Die erste Ausgabe ist für die Bundesländer, die außer Wien und Niederösterreich. Und dann haben wir noch den Abend bis 23 Uhr Zeit, Sachen zu aktualisieren und so weiter. Und wenn man weiß, dass eine große Sache am Abend stattfindet, wie Wahlen, wo dann die Ergebnisse erst später kommen, dann drucken wir auch noch weiter später nochmal nach.
Ist das Arbeitszeit flexibel?
Ja, wobei, also für die allermeisten hört es dann schon am Abend auf, aber natürlich, wenn irgendwas ist, so wie, sehr, sehr schlimmes Beispiel war natürlich am 2. November der Terroranschlag, dann ist natürlich klar, dass dann am Abend, wenn sowas passiert, alle, die können, im Einsatz sind, ja.
Das habe ich gar nicht gedacht, aber das fällt natürlich auch da rein und das ist natürlich für Zeitungen und Journalisten dann natürlich 24/7, bis das Thema erledigt ist oder beziehungsweise.
Natürlich, ja. Also da gibt es dann irrsinnig viel, klar. Es ist natürlich auch am Wochenende sind auch immer ein Teil von uns im Dienst. Da kann es dann ja natürlich, im Normalfall läuft es eh ganz rund und es bricht nicht irgendwas unerwartet, aber es kann auch passieren. Also ich habe zum Beispiel an dem Sonntag, an dem der Fall Fritzl bekannt wurde, alleine Dienst gehabt in der Chronik. Und es war aber natürlich sehr schnell klar nach der ersten Meldung, dass das riesig wird und dass das ein Wahnsinnsthema ist.
Ja, alle Zuhörer, wir haben ja nicht nur Zuhörer hier aus Österreich, sondern auch viele aus Deutschland. Der Fall Fritzl war der Fall, wo der seine Kinder in dem Keller über Jahre eingesperrt hat.
Und das war dann natürlich klar, dass ich das allein von dem so nicht schaffe. Und da waren dann ganz schnell natürlich Kollegen und Kolleginnen auch da und sind in die Redaktion gekommen und wir haben das dann gemeinsam gemacht.
Wie grenzt man sich als Journalist dann ab, wenn man solche Dinge erlebt? Weil es ist ja nicht nur, wie sagst du, eine Begegnungszone-Geschichte, sondern es ist ja auch manchmal Dinge, wo Menschen Schaden nehmen.
Ja, es ist natürlich sehr, also manche Dinge gehen einem natürlich total nahe, eben wie ich meine, dieser Terroranschlag oder eben der Fall Fritzl oder leider im Alltag Dinge, also selbst wenn man selber Kinder hat, wenn einem Kind was passiert, ja, ein Missbrauch oder es fällt jemand oder ein Kind aus dem Fenster, das sind natürlich schon heftige Themen, ja, also das ist, geht einem trotzdem natürlich nahe, ja, das ist klar.
Hast du da irgendeine ein Ritual, dich abzugrenzen in irgendeiner Art? Oder dir das irgendwo mit einer Barriere ein bisschen vor dir fernzuhalten? Oder ist es einfach eine Zeit?
Nein, nicht wirklich. Es ist halt, man versucht natürlich dann am Ende des Tages, das nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Geht mal besser, mal schlechter. Ja. Also so was Großes wie der Anschlag im November, ist klar, dass der nicht nur einen Journalisten, glaube ich, sondern einfach alle irrsinnig mitgenommen hat und beschäftigt hat. Ja, das ist natürlich auch
schwer. Was ich spannend finde, ich meine, das war ein riesen Akt natürlich in Wien, ein Riesenthema. Jetzt haben wir, ich war im November, jetzt haben wir Jänner. Es ist spannend, wie das weg ist aus unseren, also wie das weg ist aus wieder unseren Köpfen, aus den Medien. Ja. Es ist so schnelllebig die Zeit geworden. Es ist irgendwo spannend zu beobachten.
Ja, stimmt. Wobei schon ein bisschen ist es immer noch, wird schon immer noch so nachberichtet, wenn wieder was ans Licht kommt. Aber natürlich, ja, die große Berichterstattung ist weg. Ich glaube aber, dass das irgendwo auch ganz gut ist, weil irgendwann muss man da auch als Stadt und als Stadtbewohner damit auch versuchen abzuschließen und wieder das Normale zuzulassen.
Gibt es dann Themen, die man sagt, die berichtet man jetzt nicht in der Zeitung? Oder wo zieht man dann die Grenze als Journalist?
Ja, also das handhaben die Medien natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage mal, die seriösen Medien, also wir berichten bei Verbrechen zum Beispiel keine Details, die irgendwie nur der Sensationslust bedienen, ja, wie jetzt irgendwer ermordet wurde oder so. Also das lassen wir schon bewusst weg. Und wir versuchen natürlich, so schlimm, egal wie schlimm jetzt ein Verbrechen ist zum Beispiel, das trotzdem nüchtern runterzuschreiben und da nicht das, also auch noch so aufzubauschen und weiß ich, so ein schrecklicher Zwischenfall in oder so, also, sondern das eben sehr nüchtern runterzuschreiben, aber und die Details, die jetzt eigentlich nichts zur Sache tun, sondern die wirklich nur dieser Sensationslust dienen, wegzulassen. Also
die Betonung heißt ja natürlich auch auf seriöse Medien. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, auch in dem ganzen Mediengeschäft ja eine wahnsinnige Veränderung, weil Social Media eine Riesenrolle spielt. Man, gerade beim Terroranschlag in Wien, ja, Hat man hautnah mitbekommen, wo dann sich Leute abgegrenzt haben, Videos zu veröffentlichen. Ich meine, ich glaube, das Zeitungsgeschäft hat sich wahnsinnig verändert in den letzten 10 Jahren. Wie geht ihr damit um? Was ist da eure Strategie bei der Presse? Wie schafft ihr das? Weil am Ende des Tages eine gedruckte Tageszeitung ist gedruckt und sie ist alt. Social Media oder alles im Netz, es wird abgedatet. Wie geht es mit der Herausforderung um?
Na, zum einen haben wir ja auch mit diepresse.com eine Homepage und eine Plattform, die wir ja auch ständig aktuell halten und ständig berichten. Und wir sind ja auch auf den Social Media Kanälen vertreten mit der Zeitung. Aber ich glaube, es ist eben umso wichtiger, und das hat, glaube ich, auch dieses Pandemie ja gezeigt, wo man ja irrsinnig viel irgendwo im Internet findet, dass es eben auch seriöse Medien gibt, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich jetzt auf diepresse.com gehe oder ORF.at, dass da eben ernsthaft berichtet wird und versucht wird, das alles seriös aufzuarbeiten. Und das, ich glaube, das ist umso wichtiger, je mehr man alles andere im Internet findet und jeder irgendeinen Blödsinn reinschreiben kann, dass man sich auf so konkrete Medien verlassen kann. Und ich glaube, diese Wertschätzung, das habe ich irgendwie schon das Gefühl, ist im vergangenen Jahr schon gestiegen. Also wir haben zum Beispiel im ersten Lockdown irrsinnig nette Leserbriefe bekommen, die sagen, danke, dass ihr weitermacht und danke, dass die Zeitung trotzdem trotz allem so gut erscheint und uns weitergibt. Und wir haben auch gesehen, weil wir haben auf diepresse.com ja auch das Premium-Abo, also für Artikel, die über die reinen Nachrichtenlage rausgehen, die sind weiter gratis. Für alles, was wir dazu recherchiert haben, aufwendig, muss man ihn bezahlen online. Und wir haben in dem Jahr gesehen, dass da schon sehr viele Leute ein Abo abgeschlossen haben, die dem sich gedacht haben, gut, da weiß ich, wenn ich da raufklicke und da die Geschichten rund um auch das Coronavirus lese, kann ich mich darauf verlassen, dass das nach bestem Wissen recherchiert wurde.
Das bringt uns schon zu dem heißen Thema. Wird das dein Leben verändert, Covid-19? Hat es das verändert im letzten Jahr?
Natürlich, ich glaube, wie bei fast allen Menschen, also hat sich sowohl beruflich als auch privat, natürlich war es ein Rieseneinschnitt, den wir uns ja vorher alle nicht hätten vorstellen können. Und beruflich vor allem deshalb, weil wir, also das Konzept Homeoffice gab es bei uns in der Redaktion eigentlich davor nicht. Also vielleicht war mal jemand zu Hause, weil das Kind krank ist oder ein Handwerker gekommen ist, aber grundsätzlich waren wir alle in der Redaktion. Und wenn wir nicht in der Redaktion waren, waren wir halt auf Interviews oder Pressekonferenzen oder Gesprächen. Aber wir sitzen ja auch in einem Großraumbüro, die Redaktion, wo man sich mit dem Hintergrund, dass man sich eben schnell absprechen kann. Es besteht ja die Redaktion nicht nur aus den Redakteurinnen und Redakteuren und Ressortleitern und Chef vom Dienst, sondern den Layoutern, Grafikern, Art Director, auch die Überschneidung der Ressorts. Es gibt ja Themen, die gerade Chronik Wirtschaft, Chronik Innenpolitik zum Beispiel, wo man sich dann abstimmen muss. Und für den Zweck gibt es dieses Großraumbüro, in dem man irrsinnig schnell das alles abklären kann. Und das war halt dann plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Gell? Also und wir sind plötzlich alle dezentral zu Hause gesessen und jeder irgendwo und mussten uns irgendwie ganz anders organisieren, weil die Zeitung ist ja trotzdem, also ich schreibe zwar meine Artikel meistens allein und recherchiere sie alleine, aber die Zeitung an sich ist ja ein riesiges Teamwork. Gell? Also das war schon, also ich habe es schon als Kraftakt empfunden am Anfang, muss aber auch sagen, es hat irrsinnig gut hat sich auch wieder gezeigt, wie flexibel der Mensch ist, wenn er sein muss, hat sich irrsinnig gut eingespielt trotzdem. Ja.
Geht ihr noch ins Büro? Geht einzeln ins Büro?
Ja, schon. Möglichst wenig, halt vor allem in den Lockdown-Monaten jetzt mit FFP2-Maske. Also man kann schon in der Redaktion, aber der Wunsch ist halt schon, dass möglichst viele zu Hause sind. Und es ist auch, also sagen, dieses Teamwork geht ja dann eh nicht, wenn nur ganz wenige da sind.
Okay. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, das hat sich auch das redaktionelle Leben komplett verändert, von einem Großraumbüro hin zu jeder sitzt zu Hause und stimmt sich dann über.
Genau, also wir haben natürlich auch Videokonferenzen und aber es ist ein, gebe ein ganz banales Beispiel. Ich schreibe an einer Geschichte, die ist als Einspalter, also relativ klein in der Zeitung eingeplant und komme während dem Recherchieren und den Telefonaten drauf, okay, eigentlich müsste das größer sein, das ist wichtiger. Dann bin ich im Normalfall aufgestanden im Großraum und bin 3 Schritte zu meinem Ressortchef gegangen und habe gesagt, könnte ich mehr Platz haben, weil er steht auf, geht zum Kollegen und sagt, seine Geschichte wird kleiner, weil meine wird größer. Ich gehe weiter zum Layout, der sagt, bitte können wir das umbauen, ich brauche das jetzt so und gehe vielleicht noch zum Art Director und sage, da brauchen wir jetzt ein Bild dazu, bitte könntest du ein Foto dazu aussuchen. Das hat halt vorher, weiß ich nicht, 3 Minuten gedauert und jetzt muss ich die halt alle, also nach und nach anrufen oder anmelden, auf Antwort warten, schauen, ob der erreicht. Also ist es halt ein bisschen aufwendiger geworden, aber es hat sich jetzt natürlich nach bald einem Jahr extrem gut eingespielt. Ja, es funktioniert super.
Es gibt Mitarbeiter im Team, die sagen, super, jetzt kann ich endlich von zu Hause aus arbeiten, bin viel, viel effektiver in dem, was ich mache, weil ich werde nicht abgelenkt oder wie immer. Und da gibt es andere, die sagen, bitte kann ich heute ins Büro kommen, ich will nicht mehr alleine daheim sein. Wo gehörst denn du da dazu?
Eher Zweiteres. Also ich bin wahnsinnig gerne im Büro. Ich glaube auch, also in der Redaktion, ich glaube auch, dass durch diese Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen auch irrsinnig viel entsteht, viele Ideen. Ich meine, das geht natürlich über Videotelefonie auch, aber also diese echten persönlichen Begegnungen auch mit den Gesprächspartnern und Interviews wirklich in einem Lokal oder Kaffeehaus sitzen und mit einem Interviewpartner sitzen und dann vielleicht nach dem Interview noch ein bisschen weiter plaudern, wo man ja auch oft dann Geschichten entstehen und neue Ideen kommen. Mir fehlt das sehr. Ja. Also ich bin, wenn es wieder mal möglich ist und wir unsere Masken und Sicherheitsabstände alles weg vergessen dürfen, bin ich sicher eine der Ersten, die wieder im Büro sitzt, jeden Tag. Wobei, also jeden Tag vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, was ich vielleicht jetzt schon ein bisschen die Erkenntnis ist, wenn ich an manchen Tagen, wo ich vielleicht nur eine große Geschichte für, gerade in der Presse am Sonntag haben wir ja sehr große Geschichten oft, wenn ich schon alles recherchiert habe und jetzt nur noch die Geschichte schreiben muss, könnte ich mir vorstellen, dass ich an dem Tag vielleicht dann doch zu Hause bleibe, weil halt Ruhe und Konzentration und weil diese Großraumkulisse, also dieser Lärm, das ist ja auch, das sind wir jetzt ja alle gar nicht mehr gewohnt. Also dass ich jetzt telefoniere und hinten neben mir telefonieren 5 andere und 3 besprechen sich, das ist halt was vorher Alltag war und jetzt, glaube ich, sind wir ein bisschen entwöhnt, was das betrifft.
Wir haben jetzt sehr viele Unternehmer, die unseren Podcast hören, weil wir auch ja, ein Unternehmernetzwerk auch betreiben. Ja. Und immer die Frage, wie komme ich in die Zeitung? Weil die Frage stellt sich immer wieder und es ist ganz spannend, wie der Disconnect da ist von den Leuten, die sagen, hey, ich habe jetzt was zu berichten und auf der Umkehrung sagt die Zeitung oder der Journalist, sagt, es ist eigentlich gar keine Story dahinter. Was kannst du uns da für Tipps geben oder was kannst du uns für Tipps geben unseren Unternehmern? Wir haben ja über 12.500 Unternehmer bei uns im Netzwerk. Sagen, wie komme ich in die Zeitung? Ganz einfache Frage.
Nein, ganz einfach ist natürlich nicht, aber ich glaube, wenn man wirklich eine gute Geschichte zu erzählen hat über sein Unternehmen, dann schafft die das auch ins Medium. Man muss sich halt überlegen, welches Medium könnte zu der Geschichte passen oder umgekehrt. Ich finde es wichtig, dass man wirklich auch das Medium, das man so im Auge hat, beobachtet und schaut, wer schreibt da welche Themen. Es passiert wahnsinnig oft, dass wir einfach pauschal, ich kriege wahnsinnig viele Mails, die mit mir und meinen Themen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen genauso Wir kriegen oft auch alle dasselbe. Also da schickt einfach einer alle an den Verteiler wahllos. Wirklich gezielt sich die Ansprechpartner aussuchen. Man findet zum Beispiel, wenn man jetzt die Presse als Zeitung oder online liest, relativ schnell raus, wer bei uns für Handel, Tourismus, Gastronomie zuständig ist und wer diese Themen immer wieder betreut. Und dann kann man sagen, okay, den Namen merke ich mir, schreibe ich dem oder der ein Mail und stelle mich vor oder ruf an. Und dann ist man wahrscheinlich schon mal beim Richtigen und hat nicht irgendwie einen frustrierenden Gang von einem zum nächsten. Und für uns kostet es halt auch wahnsinnig viel Zeit, wenn uns jeder anruft und das ist dann komplett, oder ein Mail schreibt und das ist komplett deplatziert bei uns. Ja.
Also danke für diesen Tipp, weil das ist ganz spannend. Nicht alle gleichzeitig anschreiben und nicht glauben, wenn man bei der Zeitung arbeitet, dass es reinpasst. Weil das Zweite ist, man muss sich natürlich auch auf die Insel des anderen bewegen. Wenn ich mich in deine Lage versetze und du kriegst, was nicht, 27 Nachrichten zu irgendeinem Thema, was nicht bei dir reinpasst, bist du frustriert. Und
genau, und es fehlt dann halt auch tatsächlich die Zeit, dass ich dann mir überlege, okay, wen könnte das jetzt interessieren und ich das dann auch weiterschicke. Also manchmal mache ich das natürlich, wenn es wirklich spannend klingt, aber ich habe halt auch nicht die Zeit, alles immer so durchzulesen, weil es momentan durch Corona und weil wenig stattfindet, ist es nicht so schlimm, aber vorher wirklich, es kommen wirklich extrem viele Mails rein. Und das ist nämlich auch der Punkt, dass man sich überlegt, wirklich die Geschichte, die man erzählen will und nicht extrem lang ausholt. Das hat keinen Sinn, so ein langes Mail zu schreiben und dann unten in die vorletzten Absätze das vielleicht Interessanteste, sondern das muss wirklich im Betreff, im Vorspann, also Mailbetreff im Anfangs- und ersten Sätze muss klar sein, worum es geht. Und immer gut und wichtig ist auch ein Anlass für die Geschichte, ja, weil, also ich muss ja dann, wenn ich die Geschichte, eine Geschichte vorschlage, das in die Zeitung und das Redakteurin, muss ich erklären, warum will ich genau die Geschichte meinen Lesern jetzt erzählen. Und da gibt's gute Anlässe, also weiß ich nicht, ein Firmenjubiläum, ein komplett neue Ausrichtung, ein neuer Standort, neue Angebote, die man hat, Generationswechsel, also irgendein Anlass, der sagt, warum soll ich genau jetzt meinen Lesern über dein Unternehmen was erzählen, ja? Oder irgendwas Neues, wenn sie was Neues tut. Also oder ein Jubiläum. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen geschrieben über 130 Jahre Ankerbrot. Das ist natürlich toll, ja, 130 Jahre Firmengeschichte, irrsinnig spannende Geschichte. Da haben zwei Brüder, die mit Bäckerei nichts zu tun hatten, eine Konkursmasse aufgekauft und haben innerhalb weniger Jahre Europas größte Brotfabrik draus gemacht. Und so Geschichten sind, ich meine, das kann natürlich, hat nicht jeder so eine lange Firmengeschichte, aber da gibt es schon, also so einen Anlass finden. Oder wenn ich als Unternehmen eine Expertise habe zu einem Thema und das Thema kursiert gerade in den Medien, kann man sich natürlich auch aktiv melden und sagen, schauen Sie, ich bin der und der, mein Unternehmen macht dieses und jenes, würde das nicht vielleicht jetzt gerade passen? Also im ersten Lockdown zum Beispiel hat sich ein Geschäftsführer gemeldet von einer österreichischen Firma, die Desinfektionsmittel herstellt. Und der hat gesagt, wäre das nicht was ein Gespräch, wie, das war gerade das, wo es begonnen hat, wie waschen wir uns jetzt die Hände und wie desinfizieren wir uns? Wie macht man das eigentlich richtig? Worauf muss ich beim Kauf achten? So irgendwie, so bringt man dann sich also, sagen als Experte sich und sein Unternehmen auch in die Zeitung. Ja?
Also ganz wichtig, die Geschichte. Und das ist das immer, wo man denkt, von der eigenen Geschichte, das muss jetzt jeden interessieren. Das ist meistens auch nicht so. Was sind so No-Gos, wo du sagst, bitte das am besten nicht zu tun, weil da ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg geht gegen null. Was sind so No-Gos, die du erlebt hast? Also bitte nicht so kontaktieren, bitte das nicht so machen, weil am Ende lernt man auch hier, was man echt vermeiden soll.
Genau, also erstens mal der Zeitpunkt ist ganz wichtig, glaube ich, wann man Journalisten kontaktiert. Ganz schlecht ist nachmittags und am allerschlechtesten ist Freitagnachmittag. Also das ist jetzt aus der Tageszeitungsebene, ja, bei einem Wochenmagazin wird das anders sein. Also da hat einfach niemand, auch wenn es die beste Geschichte der Welt ist, ich habe am Freitag um 15 Uhr keine Zeit, mich mit irgendwas komplett Neuem auseinanderzusetzen, weil ich schreibe dafür Samstag, vielleicht Sonntag und vielleicht auch Montag was. Und warte auf Rückrufe wahrscheinlich noch und so. Also das ist einfach falsch. Also ein schlechter Zeitpunkt, wo es mir Nerven kostet und auch dem Unternehmen nichts hilft, wenn er die Medien, also es gilt wirklich für Tageszeitungen, ja, weil bei Wochenmagazinen, die haben andere Deadlines oder Monatsmagazine. Also besser ist auf jeden Fall Anfang der Woche und vormittags. Da ist man dann auch, da planen wir auch ein bisschen, soweit man halt eine Tageszeitung vorausplanen kann. Voraus, da kann man dann das Thema vielleicht auch immer mehr Zeit, sich damit zu befassen und so neue Woche, neue Ideen, die man noch braucht. Also das ist auf jeden Fall gut. Und was sich auch irgendwie sehr eingebürgert hat, wobei das hauptsächlich PR-Agenturen machen und weniger, wenn die Unternehmen selbst so kommunizieren, dieses, man schickt ein Mail und fragt dann nach, ruft dann an und sagt, ist mein Mail eh angekommen? Und Grundsätzlich, also wenn man jetzt keine Fehlermeldung kriegt, dann darf man davon ausgehen, dass es angekommen ist. Wenn alle anrufen, die mir eine Mail schreiben, ja, dann bin ich nur am Telefon, um zu beantworten, ob ich eine Mail bekommen habe. Also das ist einfach vom Ablauf her nicht machbar. Ja. Aber es ist natürlich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man gar nie nachfragen darf, weil es passiert natürlich tatsächlich, dass man in einem Schwall von Mails mal eins übersieht oder wieder vergisst, das wirklich interessant sein könnte. Also wenn ich mir sicher bin, bei dem oder der Redakteurin bin ich richtig mit meinem Thema und die hat jetzt auf meine Mail nicht reagiert, ist es natürlich schon legitim, dass man mal nachfragt. Ja.
Miriam, jetzt gehen wir mal auf deine Insel rüber. Du sitzt da Montagmorgen, du musst keine Ahnung, wie viele Spalten, Zeilen, Seiten füllen. Was ist der Idealfall, der passiert? Welche Geschichte so? Oder was sagst du, was ist so, boah, da brauchen wir aber gar nicht überlegen. Das ist drin, zack, was muss da sein? Muss wer gestorben sein? Muss wer wo gesprungen sein? Muss wer, keine Ahnung, was sind so die Geschichten, wo du sagst, boah, das war ein cooler Montag, genau das brauche ich jeden Montag.
Alles, was du gesagt hast, da habe ich natürlich eigentlich gar nicht so Freude. Es hat auch bei uns in der Chronik, muss man sagen, diese Verbrechen, diese klassische Chronik, ja, nicht nur, also wir haben ja nicht nur das, sondern wir haben ja sehr bewusst auch den Fokus immer auf Stadtleben und positive Dinge und Stadtpolitik natürlich auch. Was muss ich tun am Montag?
Das Pool am Ring, definitiv das Arschloch, oder?
Na klar. Es war klar, das ist ein Riesenaufreger. Ne? Also was die Baute, das ist klar, dass das die Autofahrer, also überhaupt alles mit Auto, Radfahrer, alles, was im Stadtleben, Veränderung generell, ist ja mal in Wien mal prinzipiell dagegen. Also da gibt es sehr viele Beispiele, wie man das, die Gegenstimmen für wieder abwägen hin und her. Also da gibt es ganz, ganz gute Beispiele. Aber kannst du, weiß nicht, ein Beispiel, was am gestrigen Montag hat eine Geschichte, die ich in der Vorwoche begonnen habe zu recherchieren, hat sozusagen ist weitergezogen worden. Und da geht es im Zuge des U-Bahn-Baus, soll ein riesiger 80-jähriger Baum gefällt werden in der Josefstadt. Und da gab es Widerstand von Naturschützern dagegen, weil halt 80-jähriger Baum und Klimawandel, da sägt man keine Bäume um. Und es hat sich übers Wochenende, weil die halt irgendwie da sehr, sehr erfolgreich Druck ausgeübt haben und auch der Stadtregierung eingefallen ist, dass es vielleicht nicht die schönsten Bilder gibt, wenn man da einen so einen alten Baum umsägt in prominenter Stelle, wo natürlich, Stichwort Social Media, das dann gleich überall kursieren würde, ist dieser Baum jetzt tatsächlich gerettet, der muss zwar weichen, aber er wird nicht gefällt, sondern umgepflanzt. Und das ist natürlich, so einen riesigen Baum hat überhaupt noch nie jemand umgepflanzt, wurde mir gestern gesagt von Experten. Und es ist ein unglaubliches Großprojekt, das ich jetzt auch noch in den nächsten Wochen, weil das passiert in den nächsten Wochen, begleiten werde. Und im Idealfall sind wahrscheinlich sogar die Medien eingeladen bei diesem Umtransport und irgendwann dazuschauen. Also das ist halt so ein klassisches Stadtthema. Ja, da redet dann jeder drüber, so wie auch jedes Jahr das Thema ist, wie hässlich nicht der Christbaum vor dem Rathaus ist. Ne? Also es wird ja auch jedes Jahr wird über die Gruselfichte geschrieben.
Spannend, dass du das sagst. Also das heißt, wenn man polarisiert in irgendeiner Art dafür oder dagegen ist oder was auch immer, dann ist die Chance relativ groß, dass man gehört wird. Ist
das provokant? Ja, aber es muss nicht immer, also wir sind ja nicht nur so auf diese Konflikte aus, weil es natürlich ist es spannend, dann die beiden Seiten zu hören und so in der Mitte als Journalist zu sein und das einfach nüchtern und neutral, egal was ich jetzt persönlich davon halte, zu berichten. Nein, es gibt auch eben, wie schon vorher erwähnt, man muss jetzt nicht unbedingt reinkrachen mit einer extremen Meinung, sondern wenn man eine gute Geschichte trotzdem über sein Unternehmen erzählen kann oder irgendwas Neues oder ein schönes Beispiel, auch, weiß ich nicht, wenn man sich meldet, gibt es wieder eine Studie, wie schwer sich Unternehmen tun, gute Lehrlinge zu finden. Und dann denkt man sich für das Unternehmen, na, bei uns eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben das seit, weiß ich nicht, vielen Jahren und wir wären doch ein Best-Practice-Beispiel, wie es auch gehen kann. Und warum wäre das nicht interessant für ein Medium, mal zu uns zu kommen und zu schauen, wie funktioniert das bei uns und warum finden wir gut und warum funktioniert das bei uns so gut? Oder? Wäre so ein, also auch so ein Gegenpol zu einem Trend ist auch immer nett.
Gegenpol zu Trend, Meinung, die konträr ist. 80-jähriger Baum, der versetzt ist, was mir noch einfällt dazu, muss ein bisschen kreativ denken und sagen, allein der Plan, ein Swimmingpool am Gürtel in Wien zu machen, ohne es zu verwirklichen und die Pläne vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, hilft wahrscheinlich an dieser Stelle, Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja, das ist natürlich spektakulär und auch je näher es an unseren Lesern und Leserinnen dran ist, ne, also, und je mehr es betrifft, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass es da hat halt jeder drüber geredet, über den Pool. Ne? Das war
definitiv. Ich muss aber dazu sagen auch, und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, man muss sich beschäftigen mit dem, in die Medien, wo man rein möchte, vielleicht mit seinem Thema, mit seiner Firma, mit seinem was auch immer, weil das ja von der Medienlandschaft total unterschiedlich ist.
Und ja, natürlich. Ja. Man muss auch immer wissen, was vielleicht passen, auch verschiedene Geschichten eines Unternehmens zu unterschiedlichen Medien. Also vielleicht ist für das eine Medium eine Firmenführung durch, weiß nicht, zu den neuen Maschinen, mit denen ich irgendwas herstelle, interessant. Für ein anderes ist vielleicht, weiß ich nicht, das neue Service oder ein neues Angebot spannender. Also das ist natürlich spannend. Ich glaube, dass jedes Unternehmen etwas Interessantes zu erzählen hat, das in irgendeiner Form dem einen oder anderen Medium Platz finden kann. Das glaube ich schon.
Das ist spannend. Ja, es hat sich in dem Jahr, glaube ich, in jeder Firma viel verändert. Am Ende des Tages hat man sich ein bisschen weiterentwickeln. Wenn man sich nicht weiterentwickelt hat, ist man stehen geblieben. Und da sind einige gute Geschichten passiert. Und ich glaube, das ist das Wichtige, zu überlegen, was wollen Leute lesen und wer, in welchen Firmen bringen wir es ganz einfach. Also ist wer interessiert, weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich zu dir komme mit einer Wirtschaftsnachricht, sagst du, oh, falsch.
Genau.
Mit Sensationsnachrichten kommt, bin ich vielleicht auch im falschen Medium. Da gibt es wahrscheinlich andere, die man bei der U-Bahn gratis mitnehmen kann.
Ja, aber eben auch, weil du das Corona jetzt angesprochen hast, wir haben zum Beispiel sehr früh versucht, im ersten Lockdown, weil klar war, wir können unseren Lesern nicht nur diese Berichte über das Virus und die Folgen zumuten, die natürlich auch wichtig sind, weil das ist ja auch die Rolle der Medien, dass man darüber berichtet, haben wir auch versucht, eben sehr schnell so positive Geschichten zu bringen. Und da haben wir zum Beispiel im ersten Lockdown gleich gestartet mit einer kleinen Serie über Unternehmer, Dienstleister in Wien, die jetzt halt auch im Lockdown waren und alles zu, keine Kunden und sich tolle Dinge überlegt haben. Also zum Beispiel, da war Frühling, schönes Wetter, die ein Eisgeschäft, das mit Lastenrad Eis zugestellt hat, eine Hochzeitsfotografin, die plötzlich nichts zu tun hatte, weil ihre Hauptsaison weggebrochen ist und die begonnen hat, kostenlos so Haustürporträts zu machen, also Wienerinnen und Wiener vor ihren Eingangstüren im Lockdown, so als Erinnerung. Ja. Und also da gab es irrsinnig viel kreatives Potenzial. Ich habe mir auch wieder Lockdown losgegangen, gedacht, worüber werden wir schreiben, was nicht Corona ist. Ja. Es hat alles zu, es gibt niemand, macht was Neues, Cooles auf und so. Und in Wahrheit war das überhaupt nie ein Problem. Ne? Also es hat sich irrsinnig viel trotzdem getan. Es gibt irrsinnig tolle Initiativen, tolle Unternehmer, die sich Dinge überlegt haben. Und nicht nur kleine übrigens. Ich habe zum Beispiel dann im Herbst eine Geschichte gemacht über eine Tochterfirma von der Riedmesse, die eigentlich spezialisiert ist auf diese Messestände. Die fertigt sonst Messestände nach den Wünschen der Messestandaussteller an. Und die hatten halt auch plötzlich das Kerngeschäft nicht mehr. Und die haben dann zuerst begonnen, so transparente Trennwände zu machen, die ja dann jeder gebraucht hat, aber auch komplett andere Dinge, die sie sonst nie gemacht hätten. Und die haben jetzt ein Kinderlaufrad aus Holz entwickelt, ja, weil sie einfach das Know-how hatten für sowas und die technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, so kleine Hühnerställe für so Kleingärtner, die ein paar Hühner halten wollen, also komplett was anderes. Und das sind halt Geschichten, also das ist einfach super, ja, aus Journalistensicht eine super Geschichte.
Genau, wir haben auch einen Unternehmer dabei gehabt, der hat in der Eventtechnik mit vielen, vielen Equipment und Aufträgen von 100% Aufträgen auf null und hat dann begonnen, Begräbnisse zu übertragen.
Ja, genau, sowas zum Beispiel. Also.
Und es ist ein ganz komischer Gedanke, weil eines Tages konnten die Leute in der Zeit auch nicht mit Begräbnissen gehen und dadurch hat er sich auf online spezialisiert und mittlerweile ist er wieder super gut gebucht, weil er einfach die Kernkompetenz entwickelt hat, Online-Kongresse mitzugestalten und der war da relativ schnell. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Du, was erwartest du von 2021? Wo geht's hin?
Naja, also wir lernen, glaube ich, jede Woche, dass unsere Erwartungen oder Hoffnungen dann wieder nicht eintritt und verschoben werden müssen. Ich hoffe, dass wir trotzdem unsere gute alte Normalität ein Stück weit zurückbekommen. Das wird wahrscheinlich noch ein längerer Prozess natürlich sein, bis das wieder geht und bis es auch, glaube ich, mental wieder geht, ja, dass man da so sorglos im Gasthaus sitzt oder einkaufen geht oder wie auch immer. Die Folgen, die Langzeitfolgen von Corona für uns alle, also vom Unternehmer bis zum Kulturschaffenden, von den Schulkindern bis zu den älteren Leuten, die jetzt einsam im Pflegeheim sitzen, ist, glaube ich, das wird noch dauern, bis sich das alles zeigt. Ja. Aber ich hoffe doch, dass wir das ein bisschen wieder zurück zur Normalität für alle geht. Ich glaube, es wäre auch dringend nötig.
Sehr dringend nötig, guter Punkt. Sehr gut, also danke für die Tipps, die du uns mit uns geteilt hast.
Gerne.
Ich habe am Ende jedes Podcasts so eine Art Fragen-Rap. Wärst du bereit, da mit mir auch durchzugehen und kurz und prägnante Antworten zu geben? Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
Puh, die Word-Rap-Stichwörter sind immer sehr gemein. Naja, das kann ich jetzt gar nicht so. Also ich habe, glaube ich, so einen großen kapitalen Fehler, den ich extrem bereue, habe ich zum Glück nicht. Glaube ich. Ich meine, ich habe sicher die eine oder andere Fehlentscheidung mal getroffen oder so, aber kann ich das leider nicht so Spektakuläres sagen. Ja? Also fällt mir jetzt gar nicht ein.
Alles okay. Geld bedeutet für mich?
Die Möglichkeit, manche meiner Wünsche zu realisieren. Alle kann man eh nicht mit Geld umsetzen.
Dieses Ritual habe ich.
Einen Kaffee zu jeder Besprechung mit meinem Ressort.
Das heißt, wie viele Besprechungen hast du pro Tag?
Mehrere, aber ich trinke auch außerhalb von den Besprechungen Kaffee. Eine auf jeden Fall immer am Vormittag.
Sehr gut, sehr gut. Darauf kann ich nicht verzichten. Ich glaube, die Frage...
auf den Kaffee und auf gute Gespräche mit Freunden, ein Glas Wein. Scheint es auch schon wieder Jahre her, dass das möglich war, aber das wäre wieder schön. Also würde ich gerne nicht drauf verzichten.
Nutzt du die neuen Möglichkeiten über eine Teams- oder Zoom-Lizenz?
Habe ich eh gemacht, ja. Aber es ersetzt das persönliche Gespräch, finde ich, dann doch nicht. Oder? Also es ist trotzdem immer netter, wenn man selber wirklich physisch auch zusammensitzt.
Die Zukunft in Österreich sieht in 5 Jahren, nicht dieses Jahr, in 5 Jahren wie aus?
Hoffentlich mehr nach 2019 als 2020 und hoffentlich positiv mit Aufschwung und allem verdaut, was uns die Pandemie jetzt die nächsten Jahre noch bringen wird.
Jungjournalisten sollten als erstes was tun?
Neugierig sein, neugierig bleiben, sich reinknien, durch die Stadt gehen und Geschichten mitnehmen.
Das heißt, wenn ich euch anfange und ich bringe die besten Geschichten, da heißt egal wie alt, wie jung ich dabei bin, ich werde gehört werden.
Ja, das glaube ich schon. Man muss halt auch gut erzählen können, aber wenn man das schon seinem Ressortchef nicht erzählen kann, ist man wahrscheinlich auch falsch am Platz. Also ich, ja.
Schön auf den Punkt gebracht, ganz konkret. Darauf bin ich wirklich stolz.
Ich bin sehr stolz auf meine Tochter, wie die dieses Corona-Jahr jetzt schon gemanagt hat und generell, glaube ich, auf die Kinder und die Jungen an sich, wie selbstverständlich, nicht selbstverständlich, wie gut die das hinkriegen und wie viel Kraft die dafür haben. Die können jetzt im Unterschied zu uns nicht auf ein paar gute Jahrzehnte zurückblicken, sondern die haben das jetzt mitten in ihrem jungen Leben, müssen die sowas durchstehen. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen wird zu sehr als selbstverständlich genommen, wie tapfer die eigentlich sind.
Stimmt. Und man merkt auch, wie schnell sich Kinder an unterschiedliche Gegebenheiten einfach anpassen. Ja. Also man merkt, wie ich als Erwachsener mit Change immer mehr Themen habe und ja, so schnell umsetzen.
Ja.
Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
Ich krieg immer wieder sehr, sehr nette Mails von Lesern und ich habe zum Beispiel am Samstag eine Mail bekommen von einem Leser, der geschrieben hat, es ist gerade so ein dunkles, tristes Jahr, einfach wegen Corona und allem. Und er hat gerade meine Kolumne gelesen und er musste ganz laut auflachen. Und das wollte er mir einfach sagen. Und das fand ich also nicht nett.
Kannst du sagen, wie viele Leute dann deine Berichte lesen, so ungefähr? Sind es Hunderttausende oder 500.000?
Nein, in der Zeitung weiß man es natürlich nicht, wie viele die dann tatsächlich, also wir wissen zwar, wie viele Abonnenten wir haben, aber wie viele dann tatsächlich den Einzelartikel lesen, weiß man nicht. Online kann man es natürlich schon gut nachvollziehen, ja, weil wir die Klicks haben. Das ist, also weil wir sehen, wie viel Zugriff es gab, es ist sehr unterschiedlich. Ja. Also manche Themen eben, die so polarisieren, gehen natürlich durch die Decke online, andere weniger. Also es ist zwischen ein paar Hundert und Tausenden. Ja. Also das.
Aber es ist schon krass, wie viele Leute du mit deinem Tun eigentlich beeinflusst beziehungsweise auch informierst. Macht man sich das auch bewusst? Das ist ja doch irgendwo...
Ja, es ist natürlich eine tolle Aufgabe und auch eine Verantwortung, ne, dass man damit auch verantwortungsvoll umgeht, was man schreibt und wie man schreibt und dass man das eben schon der Transporter auch ist von wichtigen Informationen. Ne? Also auch gerade in der Pandemie war das ja sehr wichtig, dass man gewisse Dinge einfach erklärt, ganz banale Sachen, wie trage ich eine FFP2-Maske richtig, das wussten wir ja alle auch nicht, bis eben, also alles Mögliche einfach. Ja.
Der wichtigste Rat an mich war?
Das ist eine alte Journalistenweisheit, es geht sich immer alles aus.
Das heißt aber, wenn es 16.25 Uhr
ja, ist. Ja, es ist wirklich, also das geben wir auch immer so, wenn wir Praktikanten haben oder junge Redakteure und die sind dann irgendwie noch, ist man halt sehr nervös am Anfang. Ich weiß das auch, schaffe ich das, dass ich das bis 17 Uhr einfach fertig habe? oder und das hat auch, wenn man dann auf die Rückrufe wartet und die kommen dann nicht oder sehr spät, also es ist sich immer noch alles ausgegangen und das finde ich irgendwie ein schönes, es geht sich immer alles aus.
Mein größtes Vorbild ist oder war?
Meine Tochter würde sagen Greta Thunberg wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht, also jetzt eine Person, wo ich sage, genau so hätte ich das auch gerne gemacht oder würde ich es auch gemacht, habe ich eigentlich nicht. Ich finde es beeindruckend, Leute, die ja so an den Sachen dranbleiben und so dran glauben, auch wenn alles, das wird nichts und das lasst es. Das finde ich irrsinnig toll. Oder auch Menschen, würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen oder habe aber auch irgendwie nicht so selber das Bedürfnis, aber die mit 40, 50 sagen so, aus, jetzt war ich 30 Jahre Anwältin, jetzt mache ich ganz was Neues und mache ein Geschäft mit irgendwas auf. Also ich finde das toll, wenn man so den Mut hat, einfach was anzugehen, ne, und dann so dran zu bleiben und auch Risiken auf sich nimmt. Ja.
Ist es auch noch bei dir, was du sagst, ich irgendwo würde ich gerne mal noch so eine andere Karriere starten?
Nein, ich muss sagen, eigentlich habe ich das, also ich bin eigentlich wirklich sehr happy in der Chronik. Ich finde das jeden Tag sehr, sehr spannend. Habe da jetzt eigentlich nicht so, so Ambitionen, ne?
Erfolg ist für dich?
Wenn ich jeden Tag nach Redaktionsschluss sagen kann, so, ich habe das jetzt, es ist mir heute wieder gut gelungen. Also wir haben ja so, als Tageszeitungsjournalist hat man ja nicht so dieses eine große Ziel, auf das man Monate oder Jahre hinarbeitet, sondern wir haben ja so diese kleinen Etappenziele, nämlich jeden Tag eine gute Zeit dann zu machen.
Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
Ah, das ist eine gute Frage. Das gefällt mir jetzt. Ich kann, was ich gerade empfehlen kann und was ich vielleicht noch verschenken werde. Ich lese gerade das komplett, also hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Das ist sehr spannend. Das heißt Im Auge des Schwarms. Und da geht es eine Meeresbiologin, die über die Fische, Schwärme und wie das da unten dieses Leben funktioniert, über das wir irrsinnig wenig wissen. Und es sind aber ein riesiger Anteil der Lebewesen, leben unter Wasser. Wie die sich anpassen, ne? Die Fische, wie schnell innerhalb von wenigen Generationen auf neue Umstände und wie das dort, wie die sich organisieren, das ist nicht spannend.
Liebe Miriam, herzlichen Dank, dass du so flexibel und auch gut geantwortet hast. Das war echt eine Freude, mit dir dieses Interview zu führen. Unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und da geht es ja darum, wenn man vielen Leuten weiterhilft, dass man irgendwo wieder Gutes zurückbekommt. Ja. Kannst du damit irgendwas anfangen?
Ich finde es einen sehr schönen Gedanken, ja. Also das sollten wir uns wahrscheinlich öfter daran erinnern, dass man das wahrscheinlich auch relativ leicht tun kann.
Ein Kollege von mir hat mir ein WhatsApp geschickt im Februar mit der Nachricht: Michael, du stehst heute auf meiner Liste, wenn ich 20 bis 30 Minuten meiner Zeit für dich investieren könnte, dein Leben einfacher zu machen, die Kontakte zu beschaffen, die weiterhelfen und einfach nur dein Leben leichter zu machen. Wie kann ich dir helfen? Ruf mich bitte zurück. Das war für mich so ein Moment.
Sehr nett, ja. Sehr,
wahnsinnig, ja. Coole Message und das verbreite ich auch in meinem Podcast und darum meine Frage an dich, hilfst du auch Leuten weiter, ganz bewusst?
Ich hoffe schon, ja, dass ich das, wahrscheinlich könnte ich es wie wir alle noch öfter machen, aber ich hoffe doch, dass ich Menschen weiterhelfe.
Ich lade alle ein, liebe Zuhörer, alle Zuhörer lade ich ein, das einfach zu tun, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Eines Tages, glaube ich, kann man die Welt verbessern. Und eins ist ganz klar, wenn man vielen Leuten hilft, kann das echt bestätigen, das Leben mahnt dann wirklich gut mit an. Also ich habe viele, viele Jahre vielen geholfen und irgendwo ist es immer einmal der passierte Moment, wo ich sage, warum kriegst du Chancen, siehst du Dinge, wirst du was eingeladen und dann kommt, warum kriege ich das jetzt? Es ist ganz spannend, was da passiert. Jetzt habe ich einen neuen Begriff gehört in einem Podcast, das ist das Karma-Konto. Und jetzt versuche ich das halt mal in mein Karma-Konto einzubezahlen. Miriam, was ist denn dein Wunsch an unsere Zuhörer? Oder eine Empfehlung oder ein Rat oder was auch immer als Abschluss?
Vielleicht Wunsch und Rat, wenn ihr mit euren Unternehmen tolle Geschichten habt, sucht euch ein Medium, das gut dazu passt und meldet euch bei einem Redakteur oder einer Redakteurin.
Herzlichen Dank, liebe Miriam. Ich wünsche dir einen wunderbaren Arbeitstag. Heute ist es Dienstag, das heißt, das Stresslevel ist noch relativ gering bei dir, nehme ich an.
Und geht noch, ja.
Wünsche dir viele, viele gute Geschichten und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Michael. Danke für die Einladung.
Liebe Zuhörer, sollte der Podcast euch heute gefallen haben, das Interview gefallen haben, dann bitte liked uns, abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Und wenn er euch nicht gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback unter vier Augen per E-Mail, weil Feedback ist das Futter der Champions. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/unternehmerfrühstück.